Herzlich willkommen zu dieser Folge des Drohnen-Podcasts Return to Home. In dieser Folge gehe ich mit dem Philipp von F7 Digital, also einem Spezialingenieurbüro, die im Bereich Laserscans und 3D-Modellerstellung von Gebäuden auch mit Drohnen unterwegs sind. Da gehen wir so in die Grundlagen der Vermessung mit den Drohnen beziehungsweise eher Digital Twin-Themen rein. Das heißt, wie funktioniert das genau? Wo muss ich drauf achten? Wie arbeiten denn die Kollegen? Und für alle, die sich das Thema interessieren, also was 3D-Modellerstellung und sowas angeht, da wird, glaube ich, diese Podcast-Folge super spannend und wir starten sofort los. Philipp, damit wir direkt konkret starten, was machst du? Wer bist du? Sag mal ein bisschen was zu dir und dann gehen wir gleich mal so in die speziellen Vermessungsthemen und sowas zusammen rein.
Genau. Also ich bin im Bereich Drohnenvermessung spezialisiert, mache das jetzt schon über 10 Jahre tatsächlich, im Bereich Fotogrammetrie kombiniert mit terrestrischem Laserscanning. Und wir machen bei uns bei der F7 Digital GmbH hochaufgelöste Gebäudemodelle, die auch innen reingehen und auch wirklich in die letzte Nische reingehen, eben komplexe Strukturen digital zu erzeugen. Das ist das, wo wir gesagt haben, da wollen wir tolle Modelle erstellen. Und ja, das ist natürlich eine Herausforderung, eine technische, aber wir haben dafür innerhalb dieser langen Lernkurve, die wir auch hinter uns haben, jetzt einige spezielle Lösungen. Und ja, das ist natürlich ein interessanter Austausch wichtig.
Ja, das ist ein super spannendes Thema. Das heißt, ihr seid jetzt nicht, wie man es ja sonst auch im Bereich der Drohnenvermessung kennt, so das typische Vermessungsbüro, was jetzt von einem neuen Gewerbegrundstück das Aufmaß macht oder so, sondern eigentlich fast ausschließlich Gebäude.
Genau, das kann man fast so sehen. Also wir sind jetzt kein öffentlich bestellter Vermessungsingenieur oder so. Wir haben zwar unsere Ingenieure, die wir dann auch unterstützen, zur Hilfe ziehen, wenn es um solche Themen geht, aber unser Kernschwerpunkt ist es tatsächlich, ein verformungsgerechtes Aufmaß von Gebäuden zu erstellen. Das können von Sakralgebäuden über Kirchen bis hin zu Denkmälern, können es aber auch einzelne Skulpturen sein. Es kann aber auch wiederum im Bereich Industrie sein. Das Spannende ist eigentlich daran, dass die Technologie so ein bisschen grenzüberschreitend ist in diesem Moment.
Ja.
Und das versuchen wir so zu verfeinern, dass wir das technologisch abbildbare Maximum, ohne so physikalische Hürden, die es ja gibt, also die können wir nicht ganz aushebeln, versuchen sie so ein bisschen auszutricksen, dass wir da die beste Qualität in der Optik und geometrischen Präzision erstellen.
Ja, und wenn ich ja jetzt mich auf Gebäudethemen, nenne ich es mal so, oder vorrangig Gebäudethemen sozusagen spezialisiert habe, dann hast du ja auch gesagt, ein großes Thema ist da, dass ich auch ehrlicherweise nicht nur an die Drohne denke, sondern die Drohne ist nur die Hälfte des Kuchens sozusagen, was so die Datenerhebung angeht oder auch weniger, sondern auch das Ganze ganz oft mit Bodenlaserscans verheirate. Was ist denn dann, ohne jetzt super ins Detail zu gehen, was sind denn dann die Herausforderungen bei dieser Symbiose? Das sind ja zwei komplett getrennte Messverfahren.
Das kann man so sagen tatsächlich. Also es ist im Prinzip so, dass wir die Drohne als Kameraträgersystem erst einmal sehen.
Ja.
Das ist unser fliegendes Auge quasi, um Protogrammetrie zu machen. Die Kunst, als ich das begonnen habe vor über 10 Jahren, war für mich so dieser Knackpunkt, dass ich gesagt habe, im ersten Moment, das ist ja wie Zauberei, dass ich aus zweidimensionalen Fotos dreidimensionale
Rauminformationen.
Ist wirklich cool. Das ist mega beeindruckend. Ja, ja. Und auch heute noch, wenn wir um eine Kirche drumherum geflogen sind, das klingt immer so einfach, wir fliegen da rum, machen ein paar Fotos. Streng genommen ist es auch so, aber es ist halt im Input viel, viel mehr. Auch im Aufwand ist es viel, viel mehr, um wirklich gestochen scharfe und belastbare Daten zu erzeugen. Und diese Symbiose, die du ansprichst, die ist insbesondere dann interessant und wichtig, wenn es zum Beispiel um Winkelverschattungen geht.
Ja.
Aber auch um physikalische Hürden. Weil wir haben nicht das eine System, wo wir sagen, damit erschlagen wir technisch alles. Zum Beispiel nur mit der Drohne und Fotogrammetrie. Da gibt es einfach auch Hürden technischerseits, die nicht so gut abbildbar sind, die der Laserscanner wiederum sehr viel schärfer darstellen kann. Das sind zum Beispiel auch sehr glatte, spiegelnde Oberflächen. Da hat der Laser zwar auch so Fensterflächen, Profile, Metallkanten und so weiter, gerade scharfenkante Darstellung. Auch da hat der Laser so seine Tücken, da muss man wissen, wie man ihn einsetzt.
Ja.
Aber das vernünftige Ergebnis kriegen wir eigentlich dann raus, wenn wir aus beiden Welten das Beste jeweils rausziehen und geschickt kombinieren. Dann haben wir wirklich signifikante Qualitätsunterschiede, wo wir sagen können, das passt zusammen.
Ja, viele von euch, die zugucken, werden ja wahrscheinlich oder zum Teil zumindest schon Drohnen in der Fotogrammetrie einsetzen. Also das, was du meintest, über die Stereobilder zur Punktwolke zu kommen. Deswegen gehen wir jetzt nicht da rein, wie das funktioniert, weil das ist dann für die Anfänger, das brauchen wir heute nicht. Heute gehen wir ein bisschen spezieller rein. Aber es ist ja grundsätzlich so, in der Fotogrammetrie kann man ja schon pauschal sagen, habe ich meistens typischerweise ein höheres Oberflächenrauschen. Wenn ich zumindest einen guten Scanner am Boden habe, habe ich schon eine bessere Genauigkeit, was meine Oberfläche angeht, und habe dann Schwierigkeiten, das zu
matchen oder ist es gar nicht so schlimm, wenn die Qualität gut passt mit
der Drohne? Ja, also es kommt auf eigentlich zwei, drei Faktoren an. Das ist einmal der Workflow, den ich in der Fotogrammetrie nutze und auch bestenfalls wirklich beherrsche und einhalte. Das heißt, es kommt einmal auf meine Hardware in der Fotogrammetrie an. Ja. Was für eine Drohne fliege ich, vor allem mit welchem? Eigentlich ist es eher die Kamera. Die Drohne sorgt eigentlich in erster Instanz dafür, dass ich in der Lage bin, durch die Wahl der richtigen Drohne als Hilfsmittel die physische Kameraposition zu erreichen, die ich brauche, um eben mein Objekt abfliegen zu können im Nahbereich bestenfalls. Dann ist es die Wahl der richtigen Kamera. Mhm. Dann ist es die Wahl, wie bediene ich meine Kamera? Habe ich vielleicht auch ein paar fotografische Skills, die ich mitbringen kann? Weil es ist ein massiver Unterschied, ob ich zum Beispiel out of the box in JPEG fotografiere oder ob ich im RAW aufnehme. Und das ist einfach so ein Gamechanger. Das ist so ein kleiner Kniff, der einfach, wenn du sagst, also für eine Kirche zum Beispiel machen wir, selbst für eine kleine Dorfkirche, Minimum 3.000, 4.000 Fotos. Ja. Für große Sakralbauten machen wir 10.000, 15.000 Fotos. Und wenn ich die alle quasi in bestmöglicher Aufnahmequalität mache und das hochpotenziere, habe ich natürlich eine hervorragende Ausgabequalität.
Genau, komm halt schon nah in Richtung der Genauigkeit der Laserscan. Also, man kann es nicht ganz so...
Naja, doch, das ist ein bisschen differenzierter zu betrachten. Wenn wir jetzt mal ein Stückchen weitergehen, was wir zumindest erzeugen, weil wir auch die Fotogrammetrie-Software Reality Capture sehr intensiv dafür gebrauchen, ist, dass wir erstmal aus Laserscan logischerweise eine Messpunktwolke erzeugen, also punktebasierte Raumkoordinaten. Und wir erzeugen aus der Fotogrammetrie auch erstmal eine Messpunktwolke. Und die beiden vermatchen wir, wie du gesagt hast.
Genau.
Die verheiraten wir, die verschmelzen wir. Und die haben natürlich Unterschiede. Die sind aber auch, sagen wir mal, der Tatsache geschuldet, welche Laserscanning-Technologie ich nutze, welchen Hersteller ich da vielleicht wähle, welche Apparatur ich nehme. Mhm. Es gibt die kinematischen Scanner, die SLAM-Scanner, die eben aus der Bewegung heraus scannen. Es gibt aber auch die terrestrischen Laserscanner, die wir insbesondere nutzen, die fest auf dem Stativ montiert sind. Mhm. Das ist quasi so ein bisschen unsere erste Wahl. Wenn wir sagen, wir nehmen die, machen im Zickzack-Modus um Gebäude herum terrestrische Laserscan-Aufnahmen, registrieren die professionell und holen uns dann nämlich noch unterstützende Messpunkte durch zum Beispiel Tachymetrie dazu, um die Daten genauer zu registrieren und eben auch eine geodätische Präzision herauszuholen. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja. Und dann kommt es auch da wieder auf die Settings an. Ich kann den Laser so einstellen, dass der quasi quick and dirty scannt. Dann hat er aber größere Punktabstände und ein breiteres Rauschen. Stelle ich den Scanner auf eine höhere Auflösung, ein besseres Niveau, scannt er zwar länger, ich muss mehr Zeit investieren, aber eine super Datenqualität. Ja. Und ähnlich ist es in der Fotogrammetrie auch. Ich kann eine Kirche in einer halben Stunde aufnehmen. Oder
geht auch mit 50 Bildern.
Oder eine Mühle sieht auch okay aus. Sieht auch aus der Distanz, sieht das cool aus.
Ja, genau.
Gar keine Frage. Kannst du auch erstmal einen RAW-Effekt erzeugen, möchtest du aber, ne?
Nah rangehen. Speziell so Dachüberhänge und so weiter.
Möchtest du noch schwierig. Im Fugenbild sagen, ey, da ist ein Schaden im Fugenbild drin, da ist eine Abplatzung und so weiter. Dann bist du quasi gezwungen, je nach Brennweite, je nach Kameramodell und so weiter, natürlich möglichst auch nah ans Motiv heranzufliegen. Dann sind auch wieder deine Skills gefragt als Pilot. Ja. Wie weit traust du dich dran? Musst natürlich auch dann wieder so eine Risikoabwägung machen. Darfst du das überhaupt? Und. Das sind ja alles auch wieder so Fragen, die sich dann stellen. Und all das beeinflusst deine Qualität. Deswegen ist es quasi ein bisschen schwer zu sagen, was ist das eine? Ist das eine besser als das andere oder so? Ich glaube, es kommt wirklich darauf an, wie viel Input man in der Vorbereitung reinsteckt. In Hardware, in Workflow, in Erfahrung auch.
Ja.
Das ist ganz, ganz wichtig. Dieser Punkt Erfahrung wird häufig oder so ein bisschen, vergessen würde ich nicht sagen. Das merkt man, weil man spürt es eigentlich, wenn man das macht, dass man sie braucht. Aber es wird durch geschicktes Marketing auch manchmal so ein bisschen sehr einfach dargestellt.
Ich sag's mal so. Genau. Ja, das ist wirklich so. Also ich glaube, man kann ja, zumindest aus meiner Erfahrung, kann man sagen, wenn ich jetzt eine Kirche als Beispiel habe, ich möchte da jetzt ein wirklich gutes und schönes 3D-Modell erzeugen, da reichen 50 Bilder nicht aus. Du hast gesagt, da muss er sich wirklich drauf einstellen, x-tausend Bilder zu machen. Zumindest, wenn ich im Bereich High-End arbeite, und das ist ja euer Fokus. Ich kann auch quick and dirty, aber da habt ihr keine Lust drauf, sozusagen. Ne? Also, wenn ich im Bereich High-End arbeite, viele Bilder. Natürlich aufpassen, dass ich eben immer eine saubere Belappung fahre. Was sind so die wichtigsten Faktoren? Möglichst nah dran fliegen, Kamera besser einstellen. Wo hat man den größten Hebel? Schwer zu sagen, aber was die Genauigkeit angeht, was würdest du sagen? Was sind so die wichtigsten
Kernthemen? Was ist denn für dich Genauigkeit? Meine Gegenfrage.
Schon von der relativen Genauigkeit, dass ich ein möglichst geringes Rauschen in meiner Oberfläche habe. Auch da spielt RAW da natürlich rein. Dass wenn ich in Schatten rein fotografiere, bringt mir RAW natürlich deutlich was.
Absolut, genau. Also Genauigkeit würde ich in dem Fall zumindest mal unterscheiden in Bezug auf die geometrische Präzision. Das sind wirklich meine harten Messkoordinatenpunkte, die ich innerhalb von Messpunktwolke und oder vernetzter Messpunktwolke, was wir Mesh nennen, das sind die triangulierte Messpunktwolke, dass wir da drin messen können. Das muss belastbar sein, also wenn es zumindest gewünscht ist. Es kann ja auch mal sein, hatten wir auch schon, dass ein Kunde sagt, ich möchte ein nettes 3D-Modell für einen 3D-Druck haben.
Passt.
Die Proportionen sollen, muss es wiedererkennen können. Ja. Dann ist das nicht so schlimm, aber wenn es wirklich Baudenkmal, Bauforschung oder auch Industrie, Anlagenplanung, Kollisionsprüfung geht, dann brauchst du belastbare Daten natürlich. Ja. Dann hast du einmal die geometrische Präzision. Und dann eben, wie du schon richtig gesagt hast, über die RAW-Korrekturen, wenn du zum Beispiel schattierte Bereiche hast, also ein Negativszenario ist, was du nicht immer steuern kannst, dass die Sonne an dem Tag heftig scheint. Und du dann Schlagschatten hast, die Sonne wandert auch noch und hast so schöne gemischte Schlagschatten auf den Bildern und so weiter. Das kann durchaus passieren und das kannst du halt durch RAW-Korrekturen dann wunderbar rauskriegen, indem du zum Beispiel über Lightroom in der Stapelverarbeitung dann sagst, okay, ich nehme die Tiefen hoch und die Lichter runter.
Ja.
Um das so ein bisschen zu homogenisieren.
Genau, und dann gehe ich ja erst in Reality Capture oder sowas rein.
Im besten Falle.
Ja, genau. Ja. Das heißt, da haben wir auch schon, für alle, die jetzt nicht so tief drin sind, natürlich schon den ersten, auch großen Tipp parallel so ein bisschen erschlagen. Knallsonne ist zwar schön für Solaranlageninspektionen und so, ist aber nicht toll für Fotogrammetrie, hat zig Nachteile, vor allem ja aus der Kameratechnik betrachtet und ja auch, dass ich dann später Probleme habe, wenn ich das 3D-Modell schattieren möchte, also Sonnenstand visualisieren möchte oder so, dann wird es auch manchmal schwierig. Ja. Das heißt, ich suche mir eher einen, sag ich mal, gering bewölkten Tag aus. Ich muss ja immer noch genug Licht haben. Nachts ist auch schwierig in der Fotogrammetrie. Und dann ist ja wichtig, dass ich immer eine saubere Überlappung fahre, weil sonst mein fotogrammetrischer Prozess ins Stocken kommt. Und möglichst nah dran, um eine möglichst hohe Pixelauflösung der Oberfläche zu bekommen. Ja. Was sind so die größten Hebel,
Hebel, würde ich sagen, ist die Kombination von allem. Das heißt, wenn ich jetzt, bleiben wir wieder beim Thema Kirche, kann sich jeder was drunter vorstellen,
im Moment ist schon
eine kleine Dorfkirche. Es ist nicht so, dass wir von vornherein ganz nah dran gehen und dann quasi drumherum abfliegen und scannen. Ja. Das kann nämlich auch den Algorithmus ganz ordentlich durcheinander wirbeln. Ja. Sondern wir fangen erstmal ein bisschen weiter außen an.
Genau.
Wir machen erstmal das große Ganze, so ein paar geschlossene Schleifenzüge. Und ab diesem Moment passiert eigentlich schon der erste wichtige Kniff. Dass wenn wir sagen, okay, lass uns mal vorstellen, wir fliegen um den großen Kirchbereich eine große Kurve herum und sagen, okay, wir gehen jetzt nicht als nächstes gleich an die Fenster dran oder so, sondern wir fliegen jetzt als nächstes den großen Turm vielleicht ab. Ja. Also nähern uns in Zyklen.
Ja.
Immer stückweise, immer mehr den Details an. Wir gehen vom großen Ganzen ans kleinste eingemacht. Und dieses kontextbasierte Fotografieren innerhalb dieser Überlappung von so 70-80% pro Folgebild macht die Magie eigentlich so ein bisschen aus, insbesondere auch dann, wenn ich vielleicht nicht mit RTK fliege und diese Unterstützung zusätzlich erfahre, was wirklich auch ein Gamechanger ist, mache ich sowas mit oder ohne RTK? Also das ist wirklich auch messbar.
Für die Software, um einfach mehr Informationen für die Orientierung zu haben.
Ganz genau, die Fotopositionen sind ja dann schon bekannt. Ja. Wenn ich ein sauberes RTK-Signal in den Metadaten an meinen Fotos habe, hilft das natürlich automatisch auch mehr bei der Zuordnung. Ja. Ist nicht in jedem Fall zwingend, wenn mein Workaround sauber ist, dass ich wirklich diese Überlappungen einhalte und dass ich vielleicht nicht an einem Ende aufhöre, dann einen harten Break, einen Cut mache und am nächsten Ende wieder anfange. Dann kann es sein, dass ich verschiedene Komponentenregistrierungen bekomme, die in sich schlüssig sind. Ich kriege die aber nicht zu einem Modell zusammen. Und dann geht's los.
Das ist nämlich so ein typischer Anfängerfehler. Ich habe es in meinen Schulungen immer gesagt, man muss der Software so Brotkrumen hinwerfen. Das heißt wirklich, genau wie du sagst, erstmal von außen, dann hat die, das war sehr vereinfacht, dann hat die Software auch schon eine grobe Orientierung des Modells im Raum. Langsam ranfliegen und nicht, sage ich mal, von 50 Meter Abstand auf 10 Meter Abstand, da habe ich ein hohes Risiko, dass die Software sich verschluckt, sozusagen, weil es dann zu sehr im Detail ist. Wie kriege ich das orientiert? Das heißt, auch wenn ich tiefer fliege, wenn ich irgendwo hinfliege, einfach parallel noch ein paar Fotos machen oder wenn die Daten nicht kritisch sind, ehrlicherweise die Kamera auf Intervall einfach ballern lassen? Oder wie machst du das? Oder ist das zu übertrieben? Ist
das
die Intervallfunktion oder gar
nicht? Oder lieber nicht? Das habe ich eine Zeit lang gemacht. Ich kenne das auch mit diesen Kreisflügen, wo dann gesagt wird, die Intervallfunktion zu nutzen. Ist für mich in der Praxis ein bisschen schwierig, weil entweder kommt irgendein Vogel im Sinne von Flugvogel an. Kann aber auch mal jemand anders sein, der sich beschwert. Nein, tatsächlich nicht. Ist ja noch nicht vorgekommen. Aber es kann mal ein Fahrzeug kommen. Es kann mal wirklich irgendwas angeflogen kommen, dass du eine Unterbrechung hast. Ja. Dann musst du den Intervall stoppen und hast du im Worst Case hast du dann noch einmal Bilder drauf, wo du vielleicht abgedreht hast aus technischen Gründen.
Das ist auch
blöd. Musst du dir wieder löschen und so.
Das ist ein bisschen Geschmackssache, es geht beides.
Also, aber auch die Flugfolge sollte ja im besten Fall wirklich diesem roten Faden folgen. Dass ich habe dieses Grundstück schon hingekriegt, nur für mich tatsächlich. Am Ende, dass ich gesagt habe, zum Spaß, einfach nur zum Spaß, da wo ich ich mein erstes Startbild gemacht habe, habe ich nach 10.000 ja. Fotos am Ende wieder aufgehört. Einfach nur gesagt, jetzt ist mein Schleifenschluss vollständig. Ja.
Aber das ist genau das, was du sagtest. Hat ein bisschen was mit Erfahrung zu tun. Mhm. Das machen wir nicht nach dem dritten Flug. Nee. Also sehr viel Übung. Auch ich habe ja an den Gebäuden meistens ja auch Bäume und so. Ne? Und das ist halt schon tricky, dann so knapp zwischen den Bäumen noch, weil ich muss diese Ecke noch reinbekommen. Ja. Aber ich krieg's mit der Drohne im Normalfall trotzdem halbwegs entspannt hin. Jetzt apropos Drohne, was vielleicht noch spannend wäre, wenn ihr ja Laserscans macht am Boden, dann könnte ich ja auch Laserscans in der Luft machen. Aber, das ist die Frage, wie siehst du das? Natürlich ist es nicht so genau. Das ist ja auch, ihr arbeitet rein dann mit der Drohne mit Fotogrammetrie. Vielleicht da Zwischenfrage, welche Drohne nutzt du überhaupt? Fliegst du mit einer Mavic, mit einer Mini? Oder?
Genau, tatsächlich angefangen habe ich mal mit einer Phantom 4 Pro. Also stimmt nicht ganz früh noch mit dem Aztec Falcon, war noch mit einem lieben Kollegen zusammen.
Genau.
Gleich mit einer super Kamera gestartet, mit der Sony Alpha. Weil natürlich ist von vornherein verwöhnt. Dann mit der Phantom so ein bisschen weiter gemacht und dann erstmal gemerkt, okay, ich muss jetzt deutlich näher an die Fassade auf jeden Fall dran.
Genau.
Dann einfach so diesen Werdegang Mavic 2 Enterprise, Mavic 3 Enterprise, jetzt ist die Matrice 4E, so ein bisschen das Mittel der Wahl. Und dann schiebe ich eigentlich immer ganz gerne alles Mögliche dazwischen an Kameras oder auch an kleineren Drohnen. Ich habe auch schon die Avata genutzt, tatsächlich als FPV-Drohne, wo einfach aufgrund der Baukörpergröße es eben möglich ist, noch in Bäume, da wo legal und auch möglich und sinnvoll, quasi reinzufliegen, um Fotos zu machen, die ich sonst mit dem anderen Flugkörper nicht mehr schaffe aufgrund der Größe und quasi diese messtechnische Lücke, die entstehen würde, noch aufzufüllen.
Vom Verständnis her, also ich bin jetzt, sag ich mal, mit der Matrice 4 bin ich außen rum geflogen, habe noch meine Boden-Laserscan-Aufnahmen und ich nutze dann die Avatar oder irgendeine andere, ich nenne es mal Mini- oder Mikrodrohne, wo ich dann durchs Gewölbe oben fliege in der Kirche oder irgendwie, wo ich mit dem Scanner nicht hinkam, sozusagen.
Genau, das ist tatsächlich möglich, dass du ich nenne es mal Messwerkzeug. Und da sage ich auch nochmal gleich was zu den Laserscannern, zu den Fliegenden, dass du dein Messwerkzeug entsprechend dem Bedürfnis, was dein Ziel musst du ja entsprechend auswählen, welches Messwerkzeug nimmst du und manchmal muss das Messwerkzeug eben etwas komprimiert sein, hat aber dann auch den Effekt, okay, du hast dann vielleicht einen kleineren Kamerasensor.
Genau. Und Qualität ist nicht ganz so toll, aber ich habe die Daten wenigstens.
Genau, du hast die Daten wenigstens und du kannst ja gegensteuern, wenn du sagst, okay, ich kann aber dafür vielleicht ausnahmsweise mal noch ein Stückchen näher dran ans Objekt oder ich muss mir zusätzlich ausleuchten und so weiter. Mhm. Das ist insbesondere im Innenraum natürlich dann der Fall.
Genau.
Also die größte Challenge ist es eigentlich so ein bisschen, das Innen und Außen zu kombinieren, wenn der Anspruch gegen das Foto, also in das fotorealistische Abbild geht.
Ja.
Und da stellt sich oder beantwortet sich auch so ein bisschen die Frage zu den Laserscannern. Der Laserscan erzeugt in Anführungszeichen nur eine Messpunktwolke.
Ja.
Das sind Punkte im Raum, die haben eine feste Koordinate, die haben einen RGB-Farbwert, also eine Farbe. Und die Fotogrammetrie macht aber den Clou an der Stelle, dass dadurch eine Vernetzung der Messpunktwolke erfolgen kann, die eben die Fototextur enthält. Das heißt, sie nimmt Fragmente aus den originalen Fotodaten der Drohne heraus und mappt die quasi auf die Dreiecksvermaschung drauf. Und das macht diesen fotorealistischen Touch aus. Deswegen finde ich, dass gerade das kombinierte Messverfahren der hochpräzisen Strukturinformationen aus Laserscanning zusammen mit Fotogrammetrie der Drohne so gut zusammenpasst. Weil ich bin so auch in der Lage, einen Laserscan, den, wenn ich ihn vermaschen würde, also als Mesh, fotorealistisch darstelle, hätte der aber nie so eine gestochen scharfe Texturqualität.
Genau.
Der sehe immer
matschig aus. Wenn es so um Rissbildung und so geht, sieht das viel besser in der Fotogrammetrie aus.
Definitiv.
Das stimmt.
Und das kannst du halt insbesondere über Reality Capture beispielsweise mit drauf mappen, mit drauf matchen. Du kannst die Lücke schließen, unten steht der Laserscanner, hat halt die Fassaden vielleicht schön, aber was ist mit dem Dach? Also nimmst du die Drohne. Und aber das beides in ein quasi Gebäude zu packen und im besten Fall gelingt es dir auch noch, wenn der Kunde fragt, ja, können Sie auch den Innenbereich aufnehmen? Wir haben vielleicht historische Gewölbekappen, wir haben eventuell auch noch ein paar Gemälde oder andere Sachen, die schützenswert sind. Kann man die nicht auch fotorealistisch mit digital konservieren?
Ja.
Und dann ist eigentlich dieses kombinierte Messverfahren das Mittel der Wahl.
Und deswegen auch eher weniger, neben dem, dass natürlich viel aufwendiger, teurer und so weiter ist, weniger jetzt Laserscanner an der Drohne, sondern ihr macht das, um eben die Genauigkeit unten zu stützen, vereinfacht gesagt. Und mit der Drohne kriegt ihr aber die schönere Textur hin. Kann man das
die so schönere Textur, gehen? Aber tatsächlich auch die bessere geometrische Präzision. Das ist unsere Erfahrung, dass die Laserscanner, die in der Luft sind, das hat aber dann auch wieder ein bisschen was mit Klassifizierung zu tun, Genehmigungsverfahren.
Ja.
Wenn sie halbwegs gute, aufgelöste Punktwolken erstellen sollen, die denen der terrestrischen Laserscanner, mit denen halbwegs mithalten können. Oder auch der Fotogrammetrie. Das darf man nämlich nicht unterschätzen, wie gut die Punktwolken aus der Fotogrammetrie sind, wenn man den Workaround einhält. Da sind die mobilen Laserscan-Systeme, die wir jetzt getestet haben, immer noch stark unterlegen, Stand jetzt.
Ja.
Das wird sich immer auch noch verschieben mit fortschreitender technologischer Entwicklung. Aber das Punkterauschen ist exorbitant groß und der Punkteabstand ist auch relativ groß. Und hinzu kommt, dass das eben keine strukturierten Messpunktwolken sind und die auch nicht Standortinformationen transportieren können ohne weiteres. Kann man zwar erzwingen, aber das macht es im Workflow alles ein bisschen schwierig.
Genau. Oder wenn ich halt wirklich eine sehr hohe Punktdichte und so haben will, da bin ich halt eher ehrlicherweise beim sechsstelligen Investment, das ist halt schon ein Haufen Kohle, muss man einfach so sehen.
Genau.
Und da muss man sich natürlich auch fragen, jetzt für diese Anwendung speziell, macht das dann Sinn? Es gibt ja andere Anwendungen, wo ein Laserscanner an der Drohne absolut extrem viel Sinn macht gegenüber der Fotogrammetrie. Wir machen auch viele im Bereich Vegetationsmanagement, Hochspannungstrassen und so. Da komme ich mit der Fotogrammetrie einfach nicht weiter, weil ich muss durch die Vegetation messen. Das ist für euch ja nicht wirklich relevant. Aber es gibt Anwendungen, wo das dann halt Sinn macht. Bei euch im Gebäudethema ist dann wirklich die Kombination Drohne mit für Luft und für Fassade oder für Dach und Fassade, so kann man es sehen, und teilweise Indoor sogar. Und Laserscan für alles, was dann wirklich so am Boden angeht.
Könnte man das so sagen. Ja. Was du ja meinst, sind im Prinzip diese Feinstruktursegmente, die du ja insbesondere bei Vegetation hast, wenn du wirklich durch die Grashalme noch durchschießen willst,
das kann die Fotogrammetrie das Oberflächen nicht. Oder das Geländemodell so hinbekommt.
Genau.
Das geht mit Fotogrammetrie dann nicht, aber es ist wieder eine ganz andere Anwendung, wo ihr nicht unterwegs seid.
So ist es,
genau. Apropos unterwegs seid, für alle, die bis jetzt schon so lange dabei waren, also wir sind ja sehr stark in die Themen reingegangen, wir können auch 5 Stunden darüber reden. Wenn du vielleicht schon Vermessungsbüro bist und vielleicht auch schon mit Drohnen arbeitest und sagst, oh, finde ich spannend, will ich mich mehr mit beschäftigen, aber du vielleicht nur ganz selten Projekte hast, wo du wirklich im Bereich High-End, ich nenne es mal Gebäudeaufnahmen und so, arbeiten musst, dann auch gerne mit den Jungs und Mädels von F7 Kontakt aufnehmen. Kontakt ist unten, beziehungsweise vorher war ja auch der Name von Philipp nochmal eingeblendet. Das heißt, gerne, wirst du ja nichts dagegen haben wahrscheinlich, die Jungs und Mädels einfach fragen. Wir haben ja auch schon viel drüber gesprochen, da seid ihr ja eben offen für Kooperation. Oder wie würdest du das sehen? Sagt ihr hier, ihr müsst immer alles machen? Macht ihr auch ehrlicherweise Sinn, Datenerhebung und Nachbearbeitung? Mhm. Oder würdet ihr auch bei Nachbearbeitung unterstützen, wenn jemand schon Datensatz hat?
Sowohl als auch, das haben wir auch sehr oft schon gemacht, weil es gibt jetzt immer mehr, ich nenne es mal Quereinsteiger, die wir auch irgendwo in unserem Team teilweise sind. Das ist ganz, ganz wichtig und das finde ich auch klasse, dass man sich darüber Gedanken gemacht gemeinsam. Und das ist auch insbesondere in der Kundenkommunikation essentiell.
Ja.
Also das ist dieses Fließbandmanagement ist nicht so unser Ding. Wir gucken uns das tatsächlich immer ganz genau an.
Auch immer Spezialprojekte, was ihr macht?
Ne? Ja, also wir haben auch ein paar Sachen, wo wir sagen, das sind wiederkehrende Prozesse, ganz klar. Das ist auch richtig und wichtig. Aber es sind immer doch so gerade diese kniffligen Bereiche, wo man erstmal so ein bisschen hört, da hat sich vielleicht schon mal jemand Gedanken gemacht, ging dann irgendwie nicht weiter. Habt ihr vielleicht eine Idee dazu? Ja. Dann ist dieses gemeinsame Unterhalten in so Vorgesprächen, per Meetings, dieses gemeinsame Brainstorm mit dem Kunden, der Kundin immer ganz entscheidend, um zu sagen, das ist das richtige Werkzeug eventuell oder wir hätten vielleicht auch noch einen anderen Lösungsansatz. Und ganz wichtig ist es auch zu transportieren, wenn man die Daten erhebt. Wir bezeichnen uns immer so gerne als Datenverursacher, aber auch Datenverwerter, Weiterverwerter. Und wir geben dann auch immer Tipps mit, weil es nicht so selbsterklärend ist, was man mit diesen Daten eigentlich noch alles Spannendes machen kann.
Ja, wir haben eben nicht nur die schöne Punktwolke, die ich am Rechner habe.
Genau.
Da hast du mir vorher auch ein paar lustige, ausgedruckte Sachen gezeigt. Was kann ich denn noch so machen, wo man vielleicht erstmal gar nicht dran denkt, was einen Mehrwert für den Kunden haben kann?
Ja, genau. Also das ist einiges. Also wir haben das zum Beispiel bei der Wewelsburg in Büren. Lohnt sich übrigens ein Ausflug, kann ich sehr wärmstens empfehlen, darf ich auch sagen. Genau. Da haben wir eine große Funktionspalette gehabt, so würde ich es mal sagen, vom digitalen Aufmaß, um wirklich, das ist richtig wissenschaftliche Bauforschung, die dort gemacht wurde, um zu gucken, wie sahen die einzelnen Zeitphasen aus an dieser Burg. Die hat man dann auch einzelne Stilepochen runtergebrochen. Zur Schadenskartierung, wir haben Gebäudepläne verformungsgerechte erstellt über ein dreidimensionales intelligentes BIM-Modell, also Building Information Modeling, über die IFC-Schnittstelle dann, die auch so ein bisschen ihre Schwierigkeiten hat in der Transformation. Das haben wir aber gut gelöst bekommen, dann auch an alle Projektbeteiligten weitergegeben haben, die damit arbeiten konnten, über Feuerwehrpläne. Das waren so die harten, belastbaren Fakten, die erst einmal angefragt wurden, dass man wirklich, wirklich endlich mal Pläne hat, die verformungsgerecht sind, 2D, 3D, Grundrisse, Ansichten. Aber das war noch nicht alles. Wir haben dann im Rahmen eines großen Leistungsverzeichnisses die ganze Burg virtuell begehbar gemacht. Also wirklich erlebnisbasiert eine virtuelle Tour gemacht.
Ja.
Und zwar eine echte virtuelle Tour, die 3D-immersiv mit der VR-Brille betrachtet werden kann.
Ja, cool.
Die fotorealistisch ist. Da fliege ich wirklich erstmal drumherum um die Burg,
gleite
dann rein und bin im Museum. Und es ist 1:1 von uns halt gescannt. Und deswegen ist es halt realistisch und löst dann so mit dem Maskottchen kleine Quests. Mhm. Kann da drinnen mich wirklich quasi bewegen.
Ja.
Und es ist total verblüffend, weil man wirklich durch dieses tiefen Erlebnis immer denkt, oh, ich muss mich erstmal festhalten, wenn ich da drin unterwegs bin.
Ja.
Also so lassen sich diese Daten, die wir da quasi aus sehr, sehr wichtigen, harten, vordergründigen Gründen quasi erzeugt haben, eben auch nutzen, bis hin zum 3D-Druck natürlich. Wir haben sowohl die Burg als auch einzelne Exponate. Und das haben wir aber auch mit vielen anderen Projekten für Burgen oder Schlösser schon gemacht. Die haben wir dann wirklich in 3D gedruckt und hier und da ist auf Basis des 3D-Drucks auch zum Beispiel ein Bronzemodell auf kürzerem Wege entstanden als auf klassischem Wege.
Ja.
Das sind so typische Szenarien, wie weit man da gehen kann. Oder auch einfach sich das Digitale am Bildschirm anzuschauen. Es ist manchmal auch einfach nur ein Genussmoment zu sagen, Mensch, ich kann jetzt mal ein Objekt, auch Stichwort Barrierefreiheit,
ja.
Ich kann anderen Personen, die vielleicht aus diversen Gründen nicht in der Lage sind, sich ein Objekt anzugucken oder auch insbesondere Inspektionen, ich kann mir Bereiche angucken, die so für mich nicht ohne weiteres verfügbar sind. Und das entweder auf dem Bildschirm oder in Virtual Reality. Und das ist mittlerweile erreichbarer, als es vielleicht noch vor einigen Jahren war.
Ja, und ja auch, wenn ich neben dem Thema Visualisierung und so ja auch, hast du ja eben schon gesagt, Schadenskartierung und sowas mache, dann... Da sind wir ehrlicherweise in Deutschland, muss man ganz ehrlich sagen, natürlich in vielen Aspekten noch nicht so weit. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen.
Im Kopf schon, aber, glaube ich, im Willen, in der
Absicht. Aber es geht halt hin und ich sehe es ja auch teilweise bei den nordischen Ländern und so weiter, auch in anderen Bereichen, Brückeninspektionen und so weiter, dass ich halt wirklich das Thema habe, ich habe zum Beispiel das 3D-Modell vom Objekt, sei es die Burg, die Brücke, was auch immer, und kann da meinem Büro, was die Sanierungsplanung von der Ostfassade zum Beispiel macht, einen Zugriff geben, kann mit den Technikern zusammenschauen, guck mal hier, wir markieren jetzt entweder auch über KI und den ganzen Themen, werden die, sag ich mal, Risse und Auffälligkeiten vorkartiert, da macht ihr auch einiges und das ist natürlich ein Prozess, der noch braucht, wo man, glaube ich, auch den Kunden das wirklich einfach zeigen muss. Erstmal ist es vielleicht einfach nur so wie 3D-Druck oder so gedanklichen, erstmal so für den Kunden vielleicht gedanklich ein Abfallprodukt, dann denkt man aber drüber nach, ich kann das auch für meine Sanierungsplanung verwenden. So ist das ja in etwa, ne? Also erstmal hat der Kunde vielleicht eine andere Vorstellung und dann sieht man, was für 3, 4, 5 verschiedene Use Cases ich daraus spanne. So ähnlich, wie du es gerade gesagt hast.
Also das Thema ist es ja eigentlich schon, die Realität einfangen, dieses Capturing Reality, Reality Capture, das taucht ja überall auf. Das haben jetzt ja auch viele, ob es nur Laserscanner-Hersteller sind oder Software-Hersteller, verwenden ja diesen Begriff. Das vereint aber eine Tatsache. Und das, was du eben skizziert hast, setzt erstmal voraus, dass ich die Realität möglichst realitätsgetreu einfange.
Ja.
Virtuell, digital. Wenn mir das gelingt, dass ich das, ich kann natürlich nicht bis aufs Atom runterzoomen.
Ja.
Lassen wir mal so stehen. Aber ich will damit sagen, wenn ich möglichst nah ran kann, kann ich natürlich auch alle möglichen oder zumindest die meisten Herleitungsphasen daraus in Folge ableiten. Mhm. Diese Möglichkeit habe ich dann eben gegeben. Und das setzt eben diesen guten Workaround voraus, dass ich mir im Vornherein vernünftige Gedanken mache. Wenn das eben absehbar ist, dass sowas gebraucht werden könnte, dann betreibe ich eben den entsprechenden kleinen Mehraufwand auch, um diese maximale Datenqualität zu erzielen. Und dann bin ich in der Lage, diese Daten auch virtuell oder auch haptisch, physisch wieder darzustellen, zum Beispiel als Tastmodell, ist auch eine tolle Sache.
Ja.
Ich kann aber auch ganz, ganz harte Schadenskartierung damit betreiben, wenn es wirklich um Infrastruktur zum Beispiel geht.
Genau.
Wir haben auch eine Autobahnbrücke vor einiger Zeit aufgenommen. Da ging es wirklich, also Thema Brücken ist ein wichtiges Zukunftsthema tatsächlich.
Haben wir ein kleines Problemchen, unter anderem
genau,
Deutschland.
Genau, sparen wir jetzt mal die ganzen Metaphern und Sprüche und so.
Na,
also es ist natürlich ein wichtiges Thema und auch da ist es eine Frage, wie kann man vielleicht in kürzerer Zeit Schäden feststellen, detektieren und da ist, wie du schon gesagt hast, KI, das ist nicht nur ein Hype, sicherlich auch an anderen Stellen, aber es ist auch wirklich ein belastbares, verwertbares Produkt in der Funktion, wo man sagt, es ist ein echter Mehrwert, weil ich eben so viele Risse habe, Roststellen und so weiter. Wenn ich die alle mal händisch abarbeiten, protokollieren müsste, ginge zwar, aber es ist in der Masse einfach, das erschlägt einen ja wahnsinnig.
Genau.
Und da eine Intelligenz zu haben, die natürlich unterstützt, die auch mal einen falsch-positiven Treffer haben kann. Also es muss immer noch ein Mensch, Gott sei Dank, geben, der das überprüft. Aber die sind schon mal vielleicht zu 80% dieser Schwerlast abgenommen.
Ja.
Das ist total klasse. Und die Ironie an der Sache ist aber eben, ich habe ja eben gesagt, dass wir als Verursacher der Daten im besten Fall sehr hochaufgelöste Daten erzeugen. Heißt, wir erzeugen aber nicht nur tolle Daten, aber auch sehr expandierende. Die Datenlast wird groß, sind manchmal Gigabyte, manchmal Terabyte an Daten. Genau. Wie kriege ich die jetzt streamingfähig zum Kunden? Also im besten Fall streamingfähig. Es ist ja häufig so, dass die Daten angefragt werden in einem Austauschformat und dann festgestellt wird, alles gut und schön, aber der Rechner stürzt ab.
Philipp, eine Zwischenfrage zu dem Thema KI-Software und so weiter. Ist natürlich ein riesen Buzzword, ganz klar. Aber wo kann ich es wirklich heute schon im Kontext von Virtual Reality, 3D Twin und so weiter, KI-Software einsetzen? Oder was ist da deine Meinung?
Also definitiv, wenn es um die Bauschadensdokumentation geht, würde ich sagen. Strukturelle Schäden, Rost,
Rissbildung.
Risse, auf jeden Fall.
Ja.
Das ist eine Funktionalität. Also die spart dir im besten Fall als ergänzendes Tool massiv an Arbeit.
Ja.
Wir haben das an einer Autobahnbrücke gemacht tatsächlich. Und dort ist es so, dass wir wirklich also locker 80% der Zeit einsparen konnten in der Protokollierung, in der Nacharbeit natürlich, die sonst händisch aufwendig gemacht wird. Es ist immer gut, dass ein Mensch das nochmal überprüft definitiv. Mhm. Die Ergebnisse auch mal so ein bisschen hinterfragt und kontrolliert, aber es ist verblüffend, wie viel Zeit man damit effektiv einsparen kann. Und das Tolle ist einfach dieses Wechselspiel zwischen 3D-Ergebnis, was fotorealistisch ist, in Zusammenspiel mit den Fotos, die du hast, wo du nicht mehr die Nadel im Heuhaufen aus vielen tausenden Fotos suchen musst, sondern durch dieses Wechselspiel, du klickst auf eine Stelle im 3D-Bereich, wo du denkst, ey, das möchte ich mir ganz genau angucken, da ist doch ein Riss.
Ja.
Da ist auch von der KI schon was gemeldet. Hat so eine Wahrscheinlichkeit, 80% ist hier ein Fehler, klickst du drauf und dann werden dir auch automatisch die Nahbereichsfotos geladen, kannst du dir angucken, kannst das Bild runterladen, bestätigst das nochmal und kannst dir einen Schadensbericht ausstellen, den du dann mit allen Prozessbeteiligten teilen kannst.
Ja, da eine Frage direkt zum Thema Prozessbeteiligte, weil was ja aus unserer Erfahrung und sicherlich aus eurer Erfahrung öfter mal ein Thema ist, speziell wenn ich mit Kunden, erstmal auch öffentlicher Hand, also bitte nicht böse sein, falls ihr zuguckt, oder auch anderen Kunden zu tun habe, die jetzt nicht jeden Tag im Digital Twin rumfliegen sozusagen, sondern für die das schon ein bisschen Neuland ist, was ja vollkommen okay ist, dann ist ja oft wirklich das Problem, ich komme da mit meinen 500 Millionen Punkten an und erschlage den Kunden oder den Rechner, eins von beiden. Wie kann ich das einfach visualisieren? Also jetzt wirklich Tipps vom Profi, wenn du das geben möchtest. Was gibt es für Tools, um wirklich, ich nenne es mal, cooles Digital Twin von Ingenieurbauwerken, das Brückenthema, was du gesagt hast, rauszugeben? Oder eben, wie könnte ich jetzt, wenn ich jetzt Anfänger bin dabei, ganz günstig irgendwie das Ganze für den Kunden visualisieren? Es wird ja eher browserbasiert sein. Was kannst du da zu dem Thema empfehlen?
Also wir erzeugen ja bestenfalls absichtlich sehr hochaufgelöste Daten. Die sind extrem breit dann auf der Festplatte und da wird es dann schon mit den Austauschformaten, die es zwar gibt, auf jeden Fall, aber irgendwann schwierig, natürlich die Daten stabil irgendwo ohne den Kundenrechner abrauchen zu lassen, noch darzustellen. Und das ist eine Challenge, der man sich aber sehr gut stellen kann. Beispiel wäre Trinspect von der Firma Trincity, ist eine sehr gute KI-Anwendung, also was heißt KI-Anwendung, das ist eigentlich ein Schadensanalyse-Inspektionstool, was eben browserbasiert ist.
Genau, wo ich schön Markierungen machen kann und
auf
so weiter.
Auf jeden Fall, hat den Vorteil, dass der Kunde am Ende einen Link bekommt per E-Mail, kann sich anmelden, registrieren, hat dann seine Zugangsberechtigung und kann direkt loslegen, muss sich nicht irgendwie einen High-End-Rechner anschaffen oder eine Software-Komplex anlernen, sondern kann direkt drin arbeiten und das ist halt auch fachübergreifend in dieser Zusammenarbeit und das macht ja auch schon ein bisschen wieder dieses Spannende, das ist auch so im Geiste von BIM ja auch so ein bisschen gedacht.
Genau, das ist, wenn wir bei dem Thema Brückenbauwerk, weil ich finde es auch immer ein sehr, sehr einfaches, also sehr schönes Beispiel, dass ich halt die Daten erhoben habe, das dann in Twincity oder anderen Tools hochlade, der Kunde und angeschlossene Ingenieurbüros, das Büro, was die Sanierungsplanung macht, das Büro, was, keine Ahnung, jetzt die Ausschreibung für die Sanierung mitmachen soll, könnte eben nicht, ich nenne es mal böse gesagt, 500 Seiten Plan bekommen und ja, jetzt muss ich mal gucken, was ich da alles machen muss, sondern kann sich virtuell in ihrem Modell bewegen, kann gucken, ah, wie groß ist denn der Schaden, komme ich da mit meinem LKW hin oder was auch immer, so die Fragestellung, weil ehrlicherweise, soweit sind wir halt im Normalfall heute noch, also technisch sind wir soweit, aber im Workflow beim Endkunden, egal ob öffentlicher Hand oder auch bei Großkonzernen, sind wir meistens noch nicht so weit. Das ist ein Thema, das wird noch ein paar Jahre dauern, ehrlicherweise, bis das so hoffentlich richtig ankommt. Das ist ja im ganzen BIM-Bereich so. Da haben wir auch vor 5 Jahren schon gedacht, dass wir ehrlicherweise viel weiter sind als heute. Aber trotzdem ist das ein Thema, speziell wenn ich jetzt Dienstleister bin oder so, wo ich mich mit beschäftigen muss. Der eine Kunde ist da schon weiter und sagt, boah, cooles Thema, ich will das bei mir als Prozess implementieren. Und der andere Kunde, mal böse gesagt, freut sich noch über einen Plot und hat da seine Fassadenansicht. Aber den kann ich ja einfach da unterstützen, dass wir langsam da hinkommen. Also Twincity und so wäre so aus seiner Sicht so die High-End-Lösung. Haben wir auch echt viel mitgemacht. Das ist eine schöne Sache, kann man nicht meckern. Aber was ist jetzt, wenn ich jetzt ganz frisch anfange und sage, boah, ich will jetzt nicht die High-End-Lösung haben. Ich will einfach, jetzt mal ganz blöd, das erste 3D-Modell für meinen Kumpel auf dem Handy anzeigen. Wie kann ich ihm das schicken?
Ja. Eine einfache Sache wäre zum Beispiel Plattform sketchfab.com.
Ja.
Das ist super intuitiv. Die Daten sind natürlich jetzt nicht so in High-End dort hochladbar, aber ich kriege sehr schnell knackige Ergebnisse hin, muss man schon sagen. Es gibt einen kostenlosen Account. Da muss man zwar public machen, aber es gibt auch, ich glaube, gegen 20 Euro im Monat kann man es dann auch privat sharen mit anderen Kunden. Oder und das Schöne ist, dass es eben auf dem Smartphone-Display, auf dem Tablet-Display wirklich flüssig läuft. Da achten die Entwickler drauf. Du kannst sofort deine 3D-Modelle da angucken, kannst ranzoomen und tolle Details entdecken.
Ja.
Das ist super spannend und das ist eigentlich für jedermann.
Genau, also irgendwie diese einfachen Tools, die kann man aus meiner Sicht schön nutzen, um Kunden, wo man schon ehrlicherweise weiß, ja, die werden nicht morgen sofort im 3D-Modell, im BIM da arbeiten. Mhm. Aber ehrlicherweise, ich muss ja den Kunden ja auch ein bisschen heiß machen auf das Thema und mit möglichst niedrigschwellig da ranbringen und nicht kauf den neuen Rechner und kauf eine neue Software, weil dann sagt er, boah, nee, können wir in 3 Jahren drüber sprechen. Und dafür kann ich halt Sketchfab und so, ja, sorry, ich kenne nicht die ganzen Namen, kann ich halt echt gut nutzen. Und wenn ich es dann wirklich als Dienstleister im High-End-Bereich mache, so kann man es, glaube ich, dann schon sagen, Twincity und ähnliche Tools, wenn ich davon ausgehe, dass der Kunde eben da, ja, was Einfaches haben muss, mit dem er eben ohne Riesenrechner arbeiten kann.
Auf jeden Fall, genau. So. Ich denke auch, dass das so eine gewisse Akzeptanzschwelle ist, die da so ein bisschen, ne, aufeinander aufbaut, dass man es vielleicht erstmal so ein bisschen anschaut und dann sieht, hey, ich kann ja wirklich Details erkennen und irgendwann steigt der Bedarf, ich möchte jetzt doch noch ein bisschen mehr Details erkennen. Wie komme ich da rein?
Ne? Jetzt will ich aber Markierungen machen. Habt ihr nicht KIs doch für die Risse erkennen? Genau. Ja, haben wir. Genau, kostet zwar 5 Euro mehr, aber dafür hast du, ja. Ne, also genau, man muss halt wirklich den Bedarf wecken. Das Gleiche gilt ja auch für die ganzen Themen, ja, dass ich zum Beispiel auch virtuelle Touren machen kann, dass ich 3D-Modelle, also 3D-Drucke von den Objekten und sowas erstellen kann. Das ist ein Thema für sich, da können wir nochmal extra tiefer reingehen. Bis hierhin, wenn es dir gefallen hat, unbedingt Kanal abonnieren und gerne auch Daumen nach oben. Wenn du kommentieren willst, guck mal hier, mehr weiter davon und so, natürlich auch gerne Kommentar da lassen. Wie ich es am Anfang ja gesagt habe, wenn du auch Dienstleister bist und sagst, ja, ich brauche jemanden, der mir hilft bei großen Projekten, das ist nicht so meins, und da hätte ich zum Beispiel die F7 oder so, also Philipp und seine Kollegen als Kooperationspartner, gerne Kontakt aufnehmen, alles unter der Videobeschreibung.
Wenn dir diese erste Interviewfolge mit dem Philipp gefallen hat, dann unbedingt eine 5-Sterne-Bewertung hier dalassen. Es wird auch noch weitere Folgen geben. Guck da gerne mal rein, beziehungsweise hör gerne mal rein und dann hören wir uns bei der nächsten Podcast-Folge hoffentlich wieder. Tschüss.